Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ahoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zur letzten Besprechung von The Last of Us für die erste Staffel. Ich bin Adam und mit mir heute dabei ist...
Moin Moin, Hannah hier.
Wir besprechen Look for the Light, die Folge, die auf Deutsch, wie ich es gerade herausgefunden habe, Suche nach dem Licht heißt. Die 9. Folge von der ersten Staffel The Last of Us und somit auch das Staffelfinale. Bevor wir in die Besprechung gehen, wie immer etwas Feedback, was natürlich noch zahlreich eingetrudelt ist, auch weil ich nochmal aufgerufen hatte, auf Twitter für die finale Besprechung euren Senf hinzuzugeben. Also Hanna, was haben wir da?
Ja, also ich muss wirklich Feedback stark irgendwie versuchen reinzubringen, weil wir auch sehr viel Feedback bekommen haben, wie du schon sagtest, zur aktuellen Folge. Deswegen jetzt nochmal ganz kurz zurück zur David-Folge, wir erinnern uns, Folge 8. Ich finde, es war ja auch schön gemacht, sage ich mal jetzt am Anfang dieser Folge, dass Ellie ja auch noch so logischerweise sehr bedröppelt ist oder sehr, ich meine, bedröppelt trifft es nicht so ganz, aber immer noch natürlich fix und fertig ist von dem, was da passiert ist, irgendwie in der Folge vorher. Und diesbezüglich haben wir aber eine Mail bekommen von Drea, die ich sehr schön fand, und zwar schreibt sie nochmal über David und die Hierarchie innerhalb der Gruppe. Sie schreibt: Bestärkt hat mich die Mahlzeitszene, also in dieser Hierarchiefrage. Mir ist aufgefallen, dass es anscheinend unterschiedliche Mahlzeiten für die Gruppe gibt. No, mein Magen knurrt. Hast du es gehört? Perfektes Timing. Ich habe aber keinen Bock auf Menschensuppe. Für die Gruppe gibt. Das Fußvolk erhält die dünne Suppe mit fragwürdiger Einlage, wobei zum Beispiel David und einige wenige andere anscheinend eine größere und reichhaltigere Portion ähnlich Gulasch erhalten haben. Ich wage mal die steile These, dass David sich und dem inneren Kreis das Wild gönnt, während andere sich mit der Menschensuppe begnügen müssen. Für mich hat dieser Gedanke auch einen ungeheuren Psychoterror-Effekt. Vielleicht hatte David eine Negan-eske Gemeinschaft gebildet, in der er seine Macht über Hierarchien und Anspruch auf die Frauen ausübt. Aber wie gesagt, ich kann da nur interpretieren.
Ja klar, oder die Jäger kriegen halt ein bisschen mehr Fleischeinlage, ne? Das kann ja auch sein, damit sie einfach nicht Muskeln abbauen und so und weiterhin stark sind nach außen hin.
Genau, das ist mir aber auch aufgefallen, ne? Weil wir hatten es ja auch erwähnt, du hattest gesagt, was, wie sie alle so ne, loslassen. Ja. Und genau, das sah sehr viel gulaschiger aus, was, sag ich mal, genau der innere Kreis da bekam, als was das Fußvolk, wie sie sagt, schreibt. Dann aber nochmal eine Diskussion, Adam, die ich ganz interessant fand, zu letzter Woche hier, Baby Girl. Ich glaube, wir haben es ja auch erwähnt.
Oh Gott, ja.
Ich war ja mit Baby Girl nicht ganz so happy. Ich weiß gar nicht, was dein, mochtest du es? Ich glaube, du mochtest es.
Ja, ne? Baby Girl ist halt das, was er im Spiel sagt zu Sarah und dann auch zu Ellie an beiden Stellen. Ne? Deswegen haben sie es einfach eins für eins übernommen.
Ja, und ich finde irgendwie Baby Girl, weißt du, wenn es wirklich deine Tochter ist,
ja, ja,
dann kann ich es auch verstehen irgendwie. Hier, also ich verstehe natürlich, dass es der Rückbezug ist, ne? Aber jetzt haben wir ja auch zugeschickt bekommen, dass auf Deutsch wird es mein Liebling genannt. Danke, ne? Weil ich habe da das, weißt du, das ist für mich so ein Vergleich wie, weißt du, wenn so Freundin von mir, nicht, dass ich die hätte, die dann ihren Freund irgendwie Daddy nennen oder so, weißt
oh
du?
Gott.
Ja, das hat so einen ganz komischen Klang. Ich habe keine Ahnung. Ich bin da kein Freund von, aber ich hatte das Gefühl, dass bei Twitter irgendwie die meisten das gut fanden. Auch mein Liebling fanden die gut.
Mein Schatz wäre vielleicht ganz nett. Das ist vielleicht ein bisschen schwächer noch, hat aber auch so ein bisschen was von einer Pärchenkomponente irgendwo. Liebling ohne mein vielleicht? Ich weiß es nicht. Es ist schon ein bisschen diffizil, um da das Perfekte herauszufinden. Ich weiß jetzt auch nicht, weil ich das Spiel nie auf Deutsch gespielt habe, ob mein Liebling dann vielleicht sogar auch die deutsche Entsprechung sein könnte aus den Games. Müsste uns da vielleicht nochmal jemand im Nachhinein schreiben. Aber mein Liebling, ja, es ist ein bisschen heavy, muss man schon sagen. Also in jedem Fall auch. Aber vielleicht soll das ja auch dieses Daddige, der Pedro Pascal ist ja jetzt auch TV-Dad oder so. Oder der Internet-Dad, geworden. Also vielleicht ist das auch da ein bisschen die Absicht dahinter.
Genau, also es ist nicht schlimm, aber es macht so einen kleinen Disconnect bei mir im Kopf.
Ja.
Ich wollte aber nochmal nachtragen, ich hatte erwähnt, dass ja einige von euch Apple-Feedback hinterlassen haben, also Apple-Kommentare, was natürlich immer sehr, 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 sehr hilfreich ist. Und jetzt habe ich die Namen nochmal rausgesucht. Also vielen, vielen Dank an Noob Dog, Lila Biene und MacGyver. Geiver mit G-E-I-W-A, vielen Dank. Und auch einen lieben Gruß an Herrn Kiekbusch bei Twitter. Ich habe sehr gelacht. Und den Rest der Sachen, obwohl vielleicht diese eine Mail kann ich nochmal reindroppen, die fand ich mir auch ganz interessant. Nochmal ein Rückbezug zur Henry und Sam Folge, ne? Oder Doppelfolge 4 und 5. Und da schreibt der liebe Mario, nicht unser Mario, ein anderer Mario, sehr, sehr viel, also vielen Dank auch für die sehr lange E-Mail, aber er schreibt, wenn man sich im Spiel mit Henry und Sam in den unterirdischen Gängen fortbewegt, findet man immer wieder Notizen und Nachrichten von Ish. Man findet heraus, dass sich Ish in den unterirdischen Gängen mit anderen Überlebenden, darunter auch viele Kinder, ein Zuhause aufgebaut hat und dort auch einige Zeit überleben konnte. Sind sie doch den Pilzzombies zum Opfer gefallen? Als in der Serie Henry erwähnt, dass die Fedra die Zombies vor 15 Jahren in unterirdische Wartungstunnel getrieben hat, habe ich mich gefragt, ob das nun erklären soll, warum Ish und ihre, seine Mitstreiter da unten gescheitert sind. Hat die Fedra bewusst oder unbewusst das Todesurteil für diese Leute da unten unterschrieben, als sie die Zombies in die Tunnel getrieben haben? Was denkt ihr?
Ja, wahrscheinlich schon. Also es ist natürlich so ein Teil der Backstory, den man aus zeitlichen Gründen wahrscheinlich nicht machen konnte, aber dann so ein bisschen andeutet und so. Deswegen, ja klar, warum nicht? In den Games findest du sowas halt ganz, ganz viel auch, ne? Also in beiden Teilen auch oft durch solche Pamphlete, die du aufsammelst oder so, mit so Briefen, die Leute aneinander schreiben und so. Da hast du halt noch eine sehr reichhaltigere Welt, die da gezeichnet wird durch solche Hintergrundinformationen. Deswegen, ja klar.
Fände ich aber ganz cool, weil ich glaube, wir haben uns ja auch so ein bisschen gefragt, ne, mit diesen unterirdischen Gängen, wer da eigentlich vorher lebte und mit diesen Aufzeichnungen. Und ich muss auch sagen, ich habe derbe Bock, auch das Spiel nochmal zu spielen. Also nochmal den ersten Teil zu spielen. Sowieso Left Behind muss ich auch nochmal spielen.
Hast du nicht eine PS5? Dann könntest du ja für 70, 80 Euro das, wie auch immer es jetzt heißt, Remaster, das aktuelle mal spielen mit der neuen Engine.
Ich dachte, sorry, nicht, dass ich das wieder verwirre, aber ich dachte, jetzt ist das Remaster... Also nicht
Remake?
Das Remake für PC ist jetzt rausgekommen. Und ich meine, das Remaster für PS5 kam schon raus letztes Jahr, oder?
Ja, klar. Aber du könntest es ja dann auf der PS5 spielen. Jetzt.
Ja, genau. Aber ich glaube, es kostet keine 70 Tacken mehr. Aber ich weiß, es gab Backlash, ne, diesbezüglich, warum es so teuer war. Stimmt. Aber ich habe ja auch die erste Remastered-Version, wo Left Behind auch schon drin ist, weißt du?
Die habe ich ja, glaube ich. Das Remake ist, glaube ich, noch mal ein bisschen hübscher und alles. Ich habe auch so ein paar Vergleichsvideos gesehen. Es sieht schon derbe aus wie der zweite Teil und dann halt noch besser, weil PS5, ne? Also, ja.
Ja, stimmt. Stimmt. Ich müsste jetzt auch den zweiten Teil ja auf PS5 spielen, weil ich habe den ja noch auf der PS4 gespielt, wo es, weißt du, so derbe laut, mein Laufwerk so derbe laut war.
Ach so, okay.
Also ja, aber ich glaube, wir haben viel vor, was wir noch nachholen müssen. Letzter Punkt, den er noch schreibt, und das betrifft so ein bisschen das, was du auch sagtest. Abschließend muss ich noch sagen, dass ich auch die ganze Zeit schon auf ein kleines Easter Egg in Bezug auf die Waffensituation warte. Dass Joe einfach mal aus zwei kaputten Scherenteilen und einem Klebeband ein Messer bastelt oder wenigstens einen Molotow-Cocktail.
Ja.
Adam, wir können vorweggreifen, du hast keinen Molotow-Cocktail bekommen, dafür aber eine Leiter.
Stimmt. Ja, die Leiter war zumindest da. Und auch eine andere Sache, auf die wir uns schon gefreut haben, aber dazu dann an gegebener Stelle. Bevor wir in die Besprechung springen, ich habe noch die Quoten, denn die sind jetzt auch schon draußen vom ersten Tag, HBO plus HBO Max, und sie konnten nochmal wachsen. Und das auch gegen die Oscars, da hatten wir auch diskutiert. Ich war ein bisschen skeptisch, aber sie sind nicht ausgewichen. Oscars hatten auch Zuwächse und Last of Us hatte Zuwächse, also Win-Win für alle. So, wir sind jetzt am ersten Tag bei 8,2 Millionen Zuschauer im Fernsehen und via Streaming, und bis auf die Super Bowl-Folge gab es dann stetig Wachstum tatsächlich. Bei der Super Bowl-Folge ist man aus verständlichen Gründen tatsächlich ausgewichen und ging früher auf Sendung. Und das hat irgendwie nicht ganz dazu geführt, weil es linear dann, glaube ich, nicht so viele Zuschauer gab, dass es wachsen konnte. Aber ansonsten sind wir auch bei inzwischen über 30 Millionen Menschen, die Debütfolge gesehen haben. Also ist The Last of Us ein voller Erfolg. Und wenn wir zurückdenken an die allererste Folge, ich glaube, ich hatte gesagt, Sales vom ersten Teil waren so bei 33, 37 Millionen. Das hat die Serie dann tatsächlich auch zumindest mit der Debütfolge und vielleicht mit den anderen Folgen, je nachdem, wie stark das Wachstum da oder war oder dann noch geworden ist, tatsächlich auch geschafft. Also schon ein ziemlich respektabler Erfolg, würde ich sagen.
Wahnsinn. Also wirklich Hut ab.
Und die zweite Staffel ist natürlich auch schon bestellt und da gab es jetzt auch ein GQ-Interview und natürlich auch die Podcasts, wo dann diskutiert wird, weil das Spiel sehr viel umfangreicher ist, wie viele Staffeln braucht man dafür. Und da haben Mazin und Druckmann gesagt, mehr als eine safe. Also wie viele mehr als eine haben sie nicht gesagt. Deswegen, also mit drei Staffeln würde ich schon mal rechnen wahrscheinlich dann insgesamt.
Genau, lass uns doch gerne über die zweite Staffel und dann dritte potenziell am Ende vielleicht nochmal kurz eingehen.
Ja. Oder? Okay, dann ab in die Besprechung. Look for the light, Suche nach dem Licht, das Firefly-Motto. Ich weiß jetzt gar nicht, warum es so melodiös war, aber egal. Denn in der Folge beginnen wir direkt mit einer Abweichung zu den Games, die wir so natürlich nicht kennen und deswegen neue Informationen für uns da sind. Ein besonderer Gast da spielt nämlich Ellies Mom.
War dir das sofort klar? Sie? Also ich wollte sagen, also ich muss sagen, als ich Ashley Johnson schwanger irgendwie durch den Wald laufen sah, war mir relativ schnell klar, dass es zum einen Ashley Johnson ist, die original sozusagen Schauspielerin von Ellie aus den Games und vor allem auch die Stimme. Und ich dachte mir auch so, okay, sie muss die Mutter sein. Also mir war es relativ schnell klar. Dir auch?
Ja, man hört es ja, wenn man das Spiel auf Englisch gehört hat, dann hört man sofort, dann hat man sofort Gänsehaut oder mir ging es zumindest so, weil es immer noch irgendwie eine sehr, sehr markante Stimme ist und ich ja auch sehr viele Stunden mit dem Spiel verbracht hatte dann. Deswegen, ja, also unverkennbar für mich. Ich hatte im Vorfeld auch gelesen natürlich und glaube ich auch die Casting-Meldung gemacht, dass sie eine Rolle spielen wird, genauso wie die Joel-Stimme, die wir ja letzte Woche gesehen hatten. Und ich glaube, ich hatte sogar schon irgendwo gehört oder gesehen, dass sie die Mutter spielt. Deswegen war es jetzt für mich keine allzu große Überraschung. Aber ich finde es ziemlich passend, weil die aus irgendeinem Grund optisch sich sogar ein bisschen dann ähneln. So, also sie könnten schon als Mutter und Tochter durchgehen, Bella Ramsey und die gute Ashley Johnson.
Fand ich auch. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich finde, ihr Lippenstift sah extrem gut aus. In dieser Situation. Ich hatte auch so ein bisschen Flashbacks an hier, wie hieß nochmal dieser Film, wo man still sein musste mit
A Quiet Place.
Genau. Ne, ich fand, das war sehr stark. Tja, Adam, aber was sagst du jetzt zu der, brauchtest du diese Vorgeschichte bezüglich der potenziellen Immunität? Ich finde, das ist ja, sag ich mal, der Knackpunkt an dieser Szene.
Das ist schon eine Frage, weil ich, ja, die Frage ist halt, Ich erzähl mal kurz. Also sie rennt auf einen Bauernhof, sie flüchtet vor die Infected, Fruchtblase ist geplatzt, sie greift sich ein Messer, Infected kommt, sie hat einen Kampf und sie bringt Ellie zur Welt, Kurzfassung. Und sie merkt auch gar nicht, dass Ellie da so rausflutscht. Das finde ich ja irgendwie am witzigsten daran. Und es ist wahrscheinlich so ein Punkt, da können werdende oder echte Mütter wahrscheinlich schon mal mehr von erzählen, ob die das realistisch finden oder nicht. Ich erkläre mir das so ein bisschen mit Adrenalin und Überlebenskampf und Mama-Bär-Faktor, aber weiß ich nicht, müssten Mütter mal sagen, ob das in irgendeiner Art und Weise realistisch ist. Aber es ist ja auch keine realistische Serie, deswegen nur so als nice to have. Ob ich das jetzt gebraucht hätte, ist halt die Frage tatsächlich. Da bringst du einen guten Punkt auf. Denn ich bin mir ja nicht sicher, ob der zeitlichen Abfolge der Ereignisse. Also, wird Anna tatsächlich erst gekratzt, nachdem Ellie rausgeflutscht ist, oder ist Ellie noch im Bauch und dann wird sie gekratzt? Weil das ist ja so ein bisschen die Krux an der Sache. Wenn sie mir jetzt sagen wollen, dass die Nabelschnur noch dran war und deswegen sie gekratzt wird und Ellie deswegen so irgendwelche Cordyceps-Sachen bekommen hat, weil sie sagt ja, sie hat sie nicht gestillt, dann wäre das eine Erklärung, die wir so im Game nicht hatten und die nur jetzt in der Serie Kanon ist. Und ich bin mir halt wirklich nicht sicher, ob ich das gut finde oder nicht, weil es ein bisschen zu viel erklärt vielleicht sogar.
Das finde ich nämlich auch. Also nochmal zurück, ich habe das so interpretiert, dass sie ja beide Male eventuell lügt. Also natürlich wird sie die Nabelschnur nicht vor dem Kratzen getrennt haben, sondern danach. Mhm. Muss sie. Weil wie du sagst, wenn es rausgeflutscht ist, wird sie ja nicht noch abgeschnitten haben und dann den, ja. Weißt du?
Stimmt.
Also einmal lügt sie auf jeden Fall. Und dann, wie du gerade sagst, mit dem Stillen würde ich sagen, es ist recht wahrscheinlich, dass sie dann nochmal lügt, was das Stillen angeht.
Ach so, meinst du sogar.
Weil, ich meine, Ellie ist ja auch relativ still, ne, in dem Moment. Aber unabhängig davon geht es mir genauso wie dir. Ich habe mich gefragt, brauchten wir wirklich eine Erklärung, warum Ellie potenziell immun ist? Ups. Und zweiter Punkt natürlich, genau wie du sagst, wenn Marlene wusste, dass es mit der Schwangerschaft einhergeht, müsste ja eigentlich in den letzten 15 Jahren sehr viel mehr geforscht worden sein, was jetzt, weißt du, Mutter, stillen, infiziert. Nicht, dass ich sage, oh Gott, ich wünsche mir da jetzt irgendwie so eine crazy, eklige Forschungseinheit aller.
Ja, die machen halt so eine Büchse der Pandora auf jetzt mit der Sache, die Kritik dafür öffnet, dass man das halt wirklich so hätte machen können.
Ja, weil es doch sehr viel sinnvoller ist, dann sozusagen Mütterschaft und Bisse zu untersuchen, als jetzt Ellies Gehirn aufzuschneiden.
Ja.
Für eine Immunität, weißt du? Weil wie interessant wäre das, du könntest ja auch dann, weil ich würde dann wirklich, also ich bin keine Wissenschaftlerin und keine Medizinerin, aber ich würde natürlich dann forschen an Muttermilch, an Stillen, an, weißt du, was macht es mit dir? Was, weißt du, wie gesagt, nicht, dass ich das sehen will, das hat sowas ganz Ekliges irgendwie auch an sich, solche Forschung, aber die in die Richtung zu forschen, wäre ja dann extrem sinnvoll und Marlene weiß es ja.
Ja, aber okay, Marlene weiß es, aber sie weiß es erst, nachdem Ellie irgendwann selber eine Wunde hat, ne? Also das ist ja dann 14 Jahre später und sie weiß ja nicht die ganze Zeit über, dass es so ist.
Total. Aber trotzdem müsste man ja dann darum forschen.
Ja.
Vielleicht kann ich kurz Feedback vorlesen.
Ja.
Und zwar schreibt Tanja, hallo ihr Lieben, das Finale hat mir gut gefallen. Ich habe nur ein bisschen meine Probleme mit der Erklärung, warum Ellie immun ist. Wenn eine hochschwangere Frau nur einen Biss kurz vor der Geburt benötigt, dann müsste es, wie Joel auch sagt, viel mehr Immune auf der Welt geben. Das kommt bestimmt nicht häufig vor, aber ich denke schon, dass das öfter als einmal passiert sein muss. Besonders kurz nach dem Ausbruch. Und selbst wenn nicht, selbst wenn sie die Einzige ist, wüsste Marlene ja, wie Ellies Immunität zustande gekommen sein muss. Ich denke, darauf kann sie kommen, wenn der Arzt sagt, dass sie seit ihrer Geburt immun ist, wenn man bedenkt, wie sie Anna vorgefunden hat. Sprich, alles, was die Fireflies brauchen, sind schwangere Frauen. Nicht, dass es moralisch vertretbar wäre, mit schwangeren Frauen oder Babys zu experimentieren. Aber das Argument, Ellie wäre die einzige Chance, stimmt ja faktisch nicht. Ich glaube, am Ende hätte ich mir lieber gewünscht, keine Erklärung für ihre Immunität zu bekommen. Dieses Mysterium fand ich im Game spannender. Dem Gruß.
Ja, das ist so ein bisschen die Sache, ne? Also genauso wie bei, anderes Beispiel, Wolverine hat jahrzehntelang keine Origin-Story bekommen und dann haben sie irgendwann erklärt, was dem Charakter, den Mythos oder so ein paar spannende Aspekte geraubt hat, weil es immer irgendwie spannender war, wenn man nicht wusste, wo er eigentlich herkommt, weil du danach so eine unsere kleine Farben 1800 irgendwas Origin Story bekommen hattest, ne? Und da hätte ich es, glaube ich, auch fast bevorzugt, weil du dir jetzt wirklich Tür und Tor öffnest für bestimmte Sachen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, glaube ich, dass die Situation um Anna und Ellie eine besondere ist, weil es eine Mutter ist, die allein isoliert gebären konnte. Denn ich glaube, es kommt ja vielleicht auch nicht so oft vor, dass eine Schwangere so tough ist und sich verteidigen kann gegen den Infected und dann quasi alleine ist. Also normalerweise würde so eine Situation vielleicht damit enden, und das klingt jetzt ein bisschen fatalistisch, aber ist wahrscheinlich so, dass beide sterben, weil niemand irgendwie da ist oder gerade keine Waffe zur Hand ist oder man vielleicht nicht die Kraft hat, sich da zu wehren. Deswegen ist es vielleicht eine besondere Situation, die uns da so gezeigt wird.
Ja, und ich glaube auch, dass Mason und Druckmann natürlich auch Ashley Johnson, ne, wieder nutzen wollten und es natürlich sinnvoll ist, die Mutter zu nehmen und dann vielleicht doch auch eine Action-Szene vielleicht reinzutun mit einem Infected. Ja. Wir hätten natürlich auch eine klassische Rückblickfolge sehen können, wo sie, weiß nicht, gebärt und irgendwie Zeit mit ihr verbringt, das Messer gibt und dann irgendwie was anderes passiert. Aber ja, ich bin auch so ein bisschen, ich hätte mir, glaube ich, auch lieber keine Erklärung gewünscht. Sorry.
Aber vielleicht haben sie ja jetzt so ein paar Sachen, die sie damit dann im zweiten Teil machen wollen, die dann auch anders sind als im Game. Kann ja auch alles sein, dass sie da, also einfach, es ist ja auch dann gut, dass sie dann mehr abweichen können vielleicht, weil wir ja bisher oftmals wirklich eine sehr nahe Adaption gesehen haben, auf das Essentielle reduziert, minus viele Infected-Szenen und so. Und so könnte man vielleicht da in diese Richtung tatsächlich noch was Neues bringen. Wer weiß, ob sie das machen wollen oder nicht.
Abweichung bezüglich, woher die Immunität kommt?
Genau, und ob es vielleicht sogar noch andere immune Personen gibt da draußen oder so, das wäre ja vielleicht auch mal ein spannender Aspekt, den man dann einfach nochmal vertiefen könnte.
Na gut, aber den hätte man ja auch dann anders einführen können, weißt du? Ja, also interessant. Im Endeffekt fand ich es, wie gesagt, es war eine gute Opening-Scene in dem Sinne, die ich aber vielleicht nicht brauchte.
Und dazu kommt ja dann auch noch diese Sache, dass sie das Messer als Geburtsgeschenk an Marlene weiterreicht und ihr sagt, nimm sie mit nach Boston und sie dazu bewegt, dass sie sie töten soll und sie dann zögert, aber es dann doch macht. Also das war ja dann auch schon wieder so Klassik HBO Last of Us, dass wir dann halt so eine tragische Situation noch bezeugen mussten.
Ja, und interessant, dass natürlich Marlene sie bei Fedra unterbringt, ne? Das ist natürlich auch eine interessante Entscheidung. Ja, also Opening, ne, Wahnsinn. Ich fand den Infected auch derbe cool. Also auch gruselig. Mhm. Dieses, ich finde, wenn die so krabbeln und dann so die Kamera so aus der Sicht von der Mutter ist, das war schon ziemlich spooky, fand ich.
Ja, und dann springen wir schon wieder zur Gegenwart. Joel hat Beefaroni gefunden, ist am Lächeln, hat einen Boggle, so ein Word Game und so und ist ziemlich chipper drauf, während Ellie natürlich ein bisschen down ist, weil sie weiß vielleicht jetzt so, dass die Reise zum Ende kommt oder so. Ich weiß es nicht genau, ob es nur daran liegt.
Nein, aber David, Adam.
Ach ja, David natürlich, okay, stimmt, das ist ja, okay, gut, ja, da war ja noch was. richtig, David, der hatte ja ein bisschen was gemacht. Und Joel versucht aber trotzdem irgendwie alles, um sie aufzuheitern. Verspricht auch Guitar-Lessons. Das ist auch eine Sneakster-Egg vielleicht. Ja, sehr aber schön. Sehr schön dann, als sie dann in der Stadt ankommen, dann ist sie schon wieder ein bisschen besser drauf. Sie kennt Joels Pläne wie ihre Westentasche und er scherzt dann, nein, eigentlich wollte ich mich da durch das Gegöll durchsprengen. Aber dann sehen wir, wie Hannah schon angesprochen hat, eine Leiter in der nächsten Etage und die Räuberleitertechnik, wobei Ellie dann die Leiter runterreicht, damit er auch hochkraxeln kann. Und dann sehen wir eine Szene, auf die wir eigentlich schon gewartet haben, die wir oder ich vor allem auch falsch verortet hatte, aber endlich kommt sie dann.
Genau, ich wusste sie ja auch nicht mehr genau. Kurz Klammer mit der Leiter. Ich dachte kurz, Gott, wie gefährlich, die hätte ja auch irgendwie Pedro Pascal auf den Kopf fallen können.
Ja.
Weißt du, die rutscht da ja so runter. Ich dachte so, okay, wild. Und dann genau wie Ellie so wegläuft und Joe so hinterher, das war sehr Game-mäßig. Ne? Ich hatte sowieso das Gefühl, dass da sehr viel Ähnlichkeit natürlich zum Game auch bewusst gesucht wurde. Und dann Adam, die Giraffe. Du hast es gesagt, wir haben darauf gewartet. Eine der ikonografischsten, glaube ich, Szenen aus dem Game. Für mich sah die Giraffe fake aus.
Ja, aber wir haben gestern noch recherchiert und auch so im Internet so ein paar Berichte gelesen. Es war tatsächlich eine echte Giraffe, mit der gedreht wurde. Und die Zunge, die mich am meisten begeistert hat, wie sie so rumschleckt, war wohl auch echt. Also Chapeau dafür. Ich hätte es tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, dass man mittlerweile, wenn es möglich ist, mehr CGI mit Tieren macht. Auch so aus Tierschutzgründen. Aber wenn man es vielleicht safe machen kann, dann ist es natürlich auch was dann passiert.
Aber Adam, warum sieht denn eine echte Giraffe fake aus? Also klar.
Vielleicht wegen der Hintergründe, die fake sind.
Ich wollte gerade sagen, weil ich fand, diese ganze Szene oben sah leider, und ich habe den Screener gesehen, sorry, ich musste den Screener sehen, weil ich am Sonntag schon geschaut habe, also vor Release. Die ganze Szene oben sah für mich sehr greenscreeny und fake aus. Jetzt weiß ich nicht, ob das der Screener war und ob es nachher noch ein bisschen besser aussah.
Ich glaube, die eine Giraffe war reell. Ich weiß jetzt nicht, ob die Giraffenfamilie dann reell war. Das würde ich dann fast annehmen.
Das weiß ich gar nicht. Ich fand, das ging sogar. Ich fand, die Totalen mit der Stadt sahen okay aus. Aber auch die Dialogszene oben, gerade der Hintergrund von Pedro Pascal, das sah extrem greenscreenig aus.
Okay, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe es nochmal bei Wow geschaut. Aber dann gibt's natürlich das Zitat über die View, die Up and Downs hatte, aber You Can't Deny the View, was ja auch schon in einer der ersten Folgen aufgetaucht ist, was auch im Game auftaucht. Also da haben wir auch wieder eine sehr eins zu einzige Umsetzung von den Games. Und natürlich die Giraffen, diese Giraffen mit der Zunge und dem Füttern und es ist einfach super schön. Aber ich glaube, wir hatten weniger Sneakster Eggs zu den Giraffen in der Serie gesehen, als es im Game der Fall ist. Da könnt ihr mich aber auch nochmal berichtigen, wenn es nicht so ist. Aber ich glaube, im Game gibt es dann auch teilweise solche Plüschgiraffen, die man findet und so ein paar Poster und sowas. Ich glaube, das hatten wir jetzt hier nicht so krass.
Stimmt. Ich glaube, irgendwer hatte uns geschrieben, dass es auch ein Poster gab mit einer Giraffe, ne? Aber ich erinnere mich nicht mehr genau. Stimmt. Die Plüschgiraffe, ne? Im zweiten. Ja, sehr, sehr sweet. Also sie musste kommen, die Szene. Ich fand auch schön, dass sie halt dem Game, wie gesagt, sehr treu geblieben sind. Also das mag ich ja auch, wenn man dann den Respekt auch in dem Sinne folgt. Ihr habt das so gut gemacht, wir machen es einfach same, same.
Ja. Und dann kommt eine Szene, wo Joel die Gunst der Stunde nutzen möchte und Ellie davon überzeugen will, dass sie die Mission vielleicht doch nicht durchziehen, weil zwischen sind die beiden doch schon sehr eng. Sie ist halt sein Tochterersatz und er sagt so natürlich, also so dieses typische pessimistische, aber ein Tick optimistische Joel, ja, bisher, da ist immer was Böses draußen, es könnte immer noch was Böses passieren, es gibt immer ein Risiko, wir könnten zurück zu Tommy gehen. Aber Ellie sagt ja dann, auch wie im Game, das kann man sich alles angucken, can't be for nothing after all we've done. Und sie sagt ja dann auch, ich würde dir überall hin folgen. Und es ist nichts Halbes, was wir hier eigentlich machen können, sondern wir müssen das beenden. Sie will das beenden, was gestartet wurde. Sie will auch irgendwie, habe ich so den Eindruck, wie nennt man das auf Deutsch? Also auf Englisch heißt es einen Purpose haben. Also sie will irgendwie, dass das alles eben nicht umsonst war, was sie da auf sich genommen hatten, dass sie vielleicht wirklich der Menschheit eine Chance bieten könnte. Und Joel sieht da, glaube ich, auch eher so schon die Sache von wegen, ja, aber Ellie ist mir wichtiger als die verdammte Menschheit.
Ja, aber ich kann das auch sehr gut verstehen. Also ich kann beide natürlich sehr gut verstehen, aber wie du sagst, Purpose, ne, ein Grund für das Ganze. Ich meine, du hast gerade einen Typen, der dich vergewaltigen und aufessen wollte, mit einem Hackebeil zerhackt. Mhm. Dann fragst du dich ja auch, wofür das Ganze?
Ja.
Weißt du? Also ich kann das schon verstehen. Und ich meine, auch wenn du immun bist in dieser Welt, fragst du dich ja schon, wenn es da nur irgendwie ein bisschen was gibt, wie du einen Beitrag leisten kannst, dann willst du den ja auch irgendwie leisten. Oder so stelle ich mir auch Ellie vor natürlich. Da kommen wir nachher noch drauf, auf die Diskussion. Und natürlich auch, wie du sagst, Joel, natürlich auch ganz logisch in seiner Argumentation. Ne? Och, ne? Das kann nur noch gefährlicher werden. Lass uns doch einfach jetzt schon Vater-Tochter happy sein, in Anführungsstrichen.
Aber was denken die beiden denn bis zu dem Zeitpunkt, was passieren wird im Krankenhaus? Also die glauben, also Ellie hat, glaube ich, schon etabliert an der Stelle, ach, dann ziehen die mir ein bisschen Blut ab, dann machen die so ein paar Tests mit mir und dann ist alles gut und daraus machen sie vielleicht ein Mittel. Joel wurde ja auch schon etabliert als jemand, der ist wahrscheinlich nicht studiert, er ist Soldat, Contractor und so, also ein einfacher Typ, der weiß ja auch nicht, was da passieren könnte. Der denkt wahrscheinlich auch, ja, Blut oder so, oder dann gucken wir mal, machen X-Ray oder sowas. Und da weiß man ja, glaube ich, gar nicht, dass es auch schlimmer kommen könnte.
Total. Und der Weg ist ja auch gefährlich, ne? Wie er sagt. Also alles, wo sie hingehen, beinhaltet auch Gefahren, weißt du? Mhm.
Ja, klar.
Also ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich denkt, oh Gott, sie schneiden sie auf oder sowas, aber ich glaube schon, dass er halt die verschiedenen Faktoren von Gefahren besser mit reinrechnet in seine Rechnung.
Ja. Und dann kommt eine Szene, wo ich gestern noch ein Video gesehen habe, die ich selber nicht so interpretiert habe, aber ich glaube, es ergibt Sinn. Wir sind bei den Emergency Medical Camps und die wurden eingerichtet, bevor Fedra, sagt Joel. Und er sagt dann auch, ja, ich war hier in einem drin, weil ich der Typ war, der abgedrückt hat und den Shot verpasst hat. Was heißt das für dich?
Das heißt für mich relativ eindeutig, dass er versucht hat, sich umzubringen.
Shit, siehst du? Das hatte ich nicht geschnallt.
Okay.
ich weiß nicht, war es im Spiel denn auch so? Also ich habe da irgendwie keine Erinnerung dran. Ich glaube, ich habe es einfach fehlinterpretiert dann an der einen Stelle.
Ich wusste das auch nicht mehr genau. Mir hat dann jemand anderes erzählt, dass es so eine kurze Szene irgendwie gab im Game. Oh Gott, ich jetzt noch zusammen. Irgendwo sehen sie so zwei Leute, die irgendwo tot sind und auch umgebracht sind. Und dann macht, glaube ich, Joel im Game auch so eine Aussage, dass es relativ eindeutig ist, dass er entweder mit dem Gedanken gespielt hat oder es versucht hat und es hat nicht geklappt. Also es
ganz düster habe ich das auch noch in Erinnerung, aber ich habe es beim Schreiben der Review nicht auf die Reihe bekommen. Das muss ich vielleicht nochmal anpassen.
Nee, ich fand das hier aber auch vielleicht insgesamt, wie gesagt, vielleicht auch wegen des Screeners, ich fand, es war akustisch auch relativ schlecht abgemischt, war wirklich schwer zu verstehen. Es gab auch keine Untertitel, ich wollte sie anmachen in dem Moment. Ich fand, das war relativ eindeutig, weil ich glaube, Ellie guckt ihn ja auch an und sagt so, ne, I'm glad that you missed, oder irgendwie sowas. Ne?
Ach so, ja.
Und ich fand schon, dass es relativ eindeutig war.
Weil danach sagt er sowas von, ich war nicht, I was not scared, but ready. Und ich dachte eigentlich eher so von wegen, dass er direkt am Anfang irgendwie so eine Überlebenssituation hatte. Das hatte ich irgendwie nicht so richtig geschnallt, aber das muss ich mir nochmal in der Review angucken, was ich da geschrieben habe.
Ja, und ich glaube auch dann im Dialog wird auch sehr, sehr deutlich, dass er jetzt sozusagen, weißt du, wieder sein Purpose hat.
Ja,
ne?
ja.
Mit ihr.
Auf jeden Fall.
Und dass er jetzt nicht mehr dran denkt. Und also ich fand das sehr, sehr bewegend, aber auch genau wie du sagst, ich fand auch schön, wie sie es umgesetzt hatten. Also dass sie, ne, in der Sonne sitzen. Sie sitzen draußen. Das ist ja eigentlich ein Gespräch. Es ist jetzt nicht, weißt du, in manchen anderen Serien wäre dann so ein Streich-Soundtrack runtergelegt worden und düster und ich wollte mich umbringen. Nee, hier war es eher so, ne, angedeutet. Und ich fand nachher ja auch schön, ich glaube, das wurde auch im Podcast nochmal erwähnt, im Offiziellen, dass das ja irgendwie auch die Art und Weise ist, wie Joel und Ellie ihre Liebe kommunizieren. Das fand ich komischerweise einen unheimlich schönen Spruch, weil wie gesagt, Ellie sagt, ich bin froh, dass du daneben geschossen hast oder dass du es, ne, nicht geschafft hast. Und er sagt nachher ja auch irgendwie, lies mir ein paar Puns vor.
Genau, ein Mood for shitty Puns ist er.
Und das fand ich irgendwie ganz süß. Und da dachte ich mir auch so, ja, stimmt eigentlich, weißt du? Wenn wir nicht immer sagen, wie dankbar wir für etwas sind oder wie sehr wir jemanden lieben, dann sagen wir es irgendwie anders. Und da fand ich ganz schön, dass hier also die Language of Love irgendwie von Joel und Ellie, finde ich, sehr schön herauskam.
Ja, und dann werden sie überrascht von den Fireflies, die eine Rauchgranate schmeißen. Joel wirft sich dann auch noch so in den Weg, damit er quasi das meiste von der Explosion aufnimmt. Oder falls es denn nicht nur eine Rauchgranate wäre, dass er sie quasi schützt. Das ist auch so ein nettes Detail. Und sie knocken Joel out und dann werden wir vorher auf vollendete Tatsachen gestellt. Marlene ist da, hat auch das Land durchquert, hat aber die Hälfte ihrer Crew verloren. Und fragt sich halt, wie sie es geschafft haben. Und Joel sagt, ja, sie hat gekämpft wie sonst was. Und Marlene sagt dann auch sowas, du bist die Person, bei der ich eigentlich nicht in der Schuld stehen wollte. Und sie stellt ihn, wie gesagt, vor vollendete Tatsachen, dass Ellie schon im OP ist.
Ja, und ich glaube auch Marlene merkt relativ schnell, dass Joel da jetzt nicht nur sein Package übergeben hat, sondern da schon emotional sehr involviert ist in die ganze Geschichte. Und ich meine, sie versucht ihn ja noch mit den beiden Military Dudes irgendwie rauszubringen und am Leben zu halten, aber alter Joel kommt halt sehr schnell raus, ne?
Ja, und das wichtige Detail, was Marlene ja dann droppt, das ist ja dann auch für uns wichtig, sie hat, also das haben wir vorhin schon angesprochen, Cordyceps in sich seit ihrer Geburt. Und man möchte die natürlich im Lab dann neu erschaffen und nutzen für die Forschung. Könnte eine Heilmittel sein. Aber die Cordyceps sind jetzt nicht irgendwie in ihrem Blutstream oder sowas, sondern sie wachsen halt in ihrem Gehirn. Und man muss also eine Gehirnchirurgie machen. Und das würde ja dann quasi mit den Mitteln, die da vorhanden sind, aber wahrscheinlich auch unter Bestvoraussetzungen ihr Todesurteil besiegeln.
Und dann muss ich sagen, Adam, war ich sehr überrascht, wie schnell alles ging. Ich war sowieso auch schon, als du sagtest, die Rauch- oder Blendgranate, weißt du, wie schnell die sind. Und ich glaube, wir können es einmal kurz erwähnen, im Game ist ja noch, um ins Krankenhaus zu kommen, da kommt, glaube ich, diese ganze Unterwassersequenz.
Okay.
Die Wassersequenz, ne, die Unterwassersequenz, also um ins Krankenhaus reinzukommen und sowas, da vergeht noch relativ viel, sag ich mal, Action-Scene-Time.
Und du musst halt als Spieler die ganze Zeit als Joel spielen und dir deinen Weg da durchkämpfen. Nicht unter einem Score, der dann irgendwie mit Streichermusik ist und so, sondern halt wirklich, du musst alle Entscheidungen oder fast alle Entscheidungen selbst treffen, die keine Cutscenes sind, aber auch die Sache im OP dann. Da kannst du ja zögern und zögern und zögern und zögern. Aber hier ist es dann tatsächlich so, es ist keine Splitsekunde. Ich war richtig überrascht, wie schnell Joel da abdrückt, als er sagt, nein, ich gebe sie dir nicht.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Und generell, also dann ist es ein bisschen so Slow-Mo, ne? Der Score ist ein bisschen anders. Ich fand ihn aber ganz gut, den Santa Olaya da gewählt hat oder Druckmann Mason. Und es wird, ich glaube, jedem wird zu 100% deutlich, dass da einfach jeder abgeknallt wird, egal was er damit zu tun hat. Also jeder einfache Wächter, jeder Doktor.
Selbst in der Serie auch die Person, die ihre Waffe niederlegt zum Beispiel.
Und ich fand es da fast einen Tick zu on the nose, sorry, unser altes Wort einmal zu benutzen, dass wir dann auch wirklich von fast jedem Guard irgendwie das Gesicht sehen.
Ja.
Ich fand, das war eigentlich dann schon, müsste eigentlich jedem deutlich sein, dass jetzt wirklich jeder Unbeteiligte auch irgendwie da abgeknallt hat.
Außer die beiden Schwestern da im OP. Das war ja dann schon, also wir haben es jetzt nicht gesehen, aber ich nehme es mal stark an. Aber, oder denkst du auch, die wohnen?
Nee, also ich glaube, hier lässt er sie leben, interessanterweise. Aber ich glaube, sie haben auch keine Waffen in der Hand, ne? Weil der Doktor ja schon mit dem Skalpell auf ihn zugeht, ne?
Genau.
Ich recht erinnere. Aber du hast mir noch was erzählt im Vorgespräch.
Genau, eine der Schwestern wird gespielt von Laura Bailey, die in dem zweiten Teil eine wichtige Figur namens Abby spielen wird. Wir verraten aber nicht genau, wer das ist. Das ist halt ein nettes kleines Easter Egg vom Casting Department mal wieder.
Total. Und wenn ihr euch erinnert, also wir haben auch den Podcast dazu gebracht, sie hat ja sehr viel Backlash auch bekommen, weil sie eine Rolle gesprochen hat, nur gesprochen. Also
nicht, genau, gesprochen, ne, ja.
Die nicht sehr gemocht wurde. Und das war wirklich crazy town, dass sie dann irgendwie Morddrohungen und ähnliches en masse erhalten hat. Also das war.
Und das Face-Model für die Figur bekommt auch noch solche Drohungen heutzutage. Also es ist alles ein bisschen unglücklich und drüber, was da passiert bei manchen Teilen der Spiele.
Genau, aber wenn ihr mal Laura Bailey sozusagen auch euch anschaut bei YouTube oder sowas, ist schon toll. Also ich finde sie eine sehr sympathische Lady, zumindest wie sie rüberkommt und auch was sie da geleistet hat im zweiten Teil. Wahnsinn. Sehr, sehr cool. Aber ja, er dringt zu ihr vor, er nimmt sie mit und dann erinnerte ich mich komischerweise noch sehr, sehr gut an die Fahrstuhlszene, wo er auf Marlene trifft.
Mhm. Also er ist ja dann in der Tiefgarage, wo Marlene dann kommt. Und er hat Ellie so im Arm, wie er Sarah auch im Arm hatte im Piloten und im Game auch. Und Marlene versucht ihn dann aufzuhalten und sie sagt ja dann auch, dass er sie nicht für immer irgendwie beschützen kann, weil irgendwann werden Raiders oder Infected kommen, die sie angreifen könnten und da könnte sie halt sterben. Und sie lebt halt in einer zerbrochenen Welt, die er hätte retten können. So, Frage.
Die alte Diskussion, aber noch eine Sache, die ich sehr schön fand, die Marlene ja auch ausspricht und ich glaube, dann legt sie auch ihre Waffe runter. Lass doch Ellie entscheiden.
Ja, aber sie lassen beide ja nicht Ellie entscheiden.
Ja, ich weiß, aber deswegen, sie sagt es dann ja nochmal und ich denke immer, das hätte eigentlich vorher, finde ich, besprochen werden müssen.
Ja, weil die Fireflies einfach ihn ausnocken und sie in den OP bringen, ohne, ich weiß ja nicht, ob die vor dem, also das sehen wir ja nicht, ob da, also wir müssen es annehmen, dass Ellie nicht vorher befragt wurde, was sie jetzt machen möchte. Natürlich würde man jetzt davon ausgehen, von der Szene vorher, von der Dialogszene, dass sie gesagt hätte, ja, macht es. Aber sie muss ja auch über die Konsequenzen informiert werden. Und ich glaube, das haben sie ja nicht gemacht. Weil ich glaube, Marlene sagt, wir haben es ihr nicht gesagt. An der Stelle, wo Joel und sie miteinander
natürlich
sprechen.
Natürlich nicht. Weißt du, du wirst ja nicht sagen, hier, Ellie.
Du wirst sterben.
Genau, du wirst sterben.
No, 100% okay. Safe, genau. Sterben.
Unterschreib hier die Dokumente. Da weißt du, ja, ich bin okay damit. Nein, und deswegen, also das, ich fand das auch interessant und ich verstehe, wie gesagt, das ist ja auch das Geniale an diesem Ende. Man versteht ja die Motivation von allen. Das ist ja immer die Grundgeschichte. Gib mir einfach Motivation von Charakteren, die ich verstehe. Und das ist hier ja zu 100% gegeben. Man könnte vielleicht noch fragen, warum Merlini nicht einfach erschießt.
Ja, na? Richtig. Mhm.
Gut, dann wäre Ellie irgendwie runtergeplumpst und vielleicht auf den Kopf gefallen, aber ich dachte mir, who cares, sie wäre ja sowieso gestorben im OP.
Aber im Moment hätte das ja, also dann hätte Marlene sie gehabt, sie wäre narkotisiert gewesen, aber sie haben ja, ich weiß jetzt nicht, ob es da mehr als einen Arzt gibt, der diesen Eingriff hätte machen können oder nicht. Und da müsste man wahrscheinlich erstmal wieder irgendwen finden, was in der, haben wir auch schon oft etabliert, in der Apokalypse, Ärzte sind ein kostbares Gut, sind auch so ein kostbares Gut, aber dann vielleicht nochmal der Spezialist, der genau in dem Feld geforscht hätte, den musst du auch erstmal auftreiben irgendwo.
Ja, was man kann natürlich schon fragen, ich meine, der Dude hat gerade, ich weiß nicht, also in der Serie sind es vielleicht nur in Anführungsstrichen 20 Leute getötet. Ich meine, im Game sind es irgendwie 100 gefühlt im Krankenhaus. Mhm. Und dann auch super bitter. Ich meine, können wir schon mal vorweggreifen, ne? Marlene stirbt ja auch nicht sofort. Mhm. Und dann, ja, erschießt er sie.
Weil sie bettelt um Gnade und er sagt, nein, du würdest einfach irgendwie es wieder versuchen, zu ihr zu kommen.
Ja, und das stimmt ja auch, Adam. Weißt du, die alte Geschichte. Was ist einfacher? Und das ist für Joels Verhalten, es ist zu 100% logisch, dass er sie erschießt.
Mhm. Ja.
Ich fand ganz interessant, wir haben ein, via Twitter haben wir da diesbezüglich etwas bekommen. Ich guck mal gerade, ob ich es finde. Und zwar schrieb er nämlich, und das war ja auch etwas, was ich immer sehr komisch fand im zweiten Teil, dass viele ja Joel immer so als den strahlenden Helden empfunden haben. Und ich immer dachte, ihr wisst schon, dass das ein absoluter Psycho auch sein kann. Er schreibt zum Beispiel hier, ich guck mal gerade, das kam von Kalle Grabowski. Fand's krass, wie viel skrupelloser und brutaler mir Joels Befreiungsaktion beim Zuschauen vorkam. Ich denke, im Game ist man zu dem Zeitpunkt einfach schon konditioniert, alles zu killen, was auf dem Screen ist.
Aber man ist halt auch selber der Spieler und man hat natürlich auch selbst in der Hand, wie schnell man da an manchen Stellen zuschlägt, sage ich mal.
Ja, aber ich finde, es stimmt schon. Ich meine, du tötest ja insgesamt, keine Ahnung, als Joel im ersten Teil 1000 Leute.
Ja, klar, ne? Auf jeden Fall.
Und deswegen fand ich das nämlich auch ganz gut, dass du jetzt hier, dass hoffentlich jedem nochmal deutlich wurde, dass Joel einfach, wie gesagt, auch ein Psycho sein kann oder ist. Mhm. Aber ja, dann sehen wir die Autofahrszene, die fand ich auch sehr ähnlich dem Game war. Ellie wacht auf und
Lügen. Lügen, dass sich die Balken bügen. ja, er erzählt dann etwas, dass es da Dutzende von Immunen gibt und dass die aufgehört haben, nach einer Cure und nach einem Heilmittel zu suchen, fragt sich auch, wo ihre Klamotten sind. Er erzählt dann irgendwas, dass die Raiders noch das Krankenhaus angegriffen hätten und er nur um Haaresbreite da rausgekommen ist. Als sie dann nach Marlene fragt, dann schweigt er relativ auffällig, was auch ihr wahrscheinlich nicht entgangen sein kann, dass dieses Schweigen dann untypisch ist, wenn er denn davor so über alles geredet hat. Das sagt ihr, glaube ich, schon, oder das beginnt, glaube ich, so ein bisschen den so ein Körnchen Zweifel in ihr zu wecken an ihrem Denkmal an Joel als perfekten Beschützer und sowas. Also, und das sieht man ja dann auch in einer der Szenen, die danach folgt, dass irgendwas in ihr weiter rumort.
Ja, ich fand zum Beispiel sehr schön, dass Ellie keinen Rucksack mehr hat. Weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, ne? Wenn sie dann langlaufen. Witzigerweise habe ich mir nochmal die Game-Szene angeschaut, da hat sie den Rucksack wieder.
Okay.
Apropos Rucksack-Game. Ja, aber das ist ja auch ganz interessant, dann, wenn sie also sozusagen dann, wenn das Auto nicht mehr weiterfahren kann und sie zu Fuß den Track wieder machen über 5 Stunden, dann ist ja Joel auch so derbe im Redeflow, ne?
Ja.
Also er erzählt irgendwie von Sarah und, ne, ach, du hättest vielleicht Sarah gemocht oder vielleicht auch nicht, ne, du bist irgendwie weniger girly und bla bla blub. Er labert irgendwie die ganze Zeit. Und du merkst einfach, dass Ellie natürlich da irgendwie processed und ja, ich würde auch sagen, zu 100% weiß, dass Joel lügt.
Ja, das sind auch so ein bisschen vertauschte Rollen natürlich da, weil wenn du dir auch die Gaming-Footage nochmal anguckst, auch da ist er ja so ein bisschen chipper, er springt so ein bisschen hin und her, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so, er hopst halt so ein bisschen da tatsächlich beim Hiken hoch und das hat ja sonst meistens dann Ellie gemacht, als sie sich ein bisschen, also am Beginn ihrer Reise und so. Und
ja, aber es ist doch verständlich, Adam, weil er jetzt alles bekommt, was er will. Er kann jetzt mit ihr zusammen sein und weißt du, sein Wunsch ist jetzt in Erfüllung gegangen.
Und diese Sache mit Ellie weiß es, ist halt auch wirklich, dass da legen es die Macher drauf an. Also man sieht ja diese Stirnrunzeln, man sieht in beiden Versionen auch so ihre Gedanken quasi fliegen. Und hier kommt halt noch dazu, dass sie sich ihm komplett offenbart und wir den Rückbezug haben zu, was mit Riley passiert ist. The first person I killed back in Boston. It started with Riley, Tess und dann Sam und so. Und er sagt ja dann auch, nichts davon ist irgendwie, daran hast du Schuld und alles. Aber sie möchte halt, sie öffnet sich ihm halt so sehr und sie, das ist so das letzte Geheimnis, was sie hat und sie fragt ihn dann halt so, gerade heraus, ist alles, was du mir über die Fireflies gesagt hast, die Wahrheit oder nicht?
I swear to me, ne? Schwöre es mir.
Swear, ja.
Und er sagt ja. Er schwört so gut. Also so gut, falsch sozusagen.
Und dieses okay, das ist okay, das ist das ikonischste, legendärste okay, vielleicht in der Spielegeschichte. Ja. Aber es hat so viel drin. Das ist unfassbar eigentlich, weil danach ist ja dann auch wirklich der Song, den wir auch in der Serie hören, glaube ich, ne? Und der ist ja, glaube ich, auch im Game zu hören, wenn ich mich nicht irre. Also auf jeden Fall kam mir dieser Musikeinsatz da sehr bekannt vor. Und ja, und dann sind wir hier im Ungewissen. Die haben jetzt keine Mission mehr, war alles für nichts, mögen sie einander noch, muss man sich ja dann noch fragen tatsächlich. Also ich meine, gibt es diese Vertrauensbasis jetzt noch, wenn denn irgendwie Joel ganz klar irgendwie für seinen, ich weiß nicht, ob man das Egoismus nennen kann, aber vielleicht wahrscheinlich schon, quasi die komplette Heilungschance der Menschheit dann untergraben hat. Also es ist schon a lot, was man da verkraften muss, was da gerade passiert ist.
Ja, und ich werde nie vergessen, Adam, ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie ich dieses Spiel 2013 spielte und bei diesem Okay, dann der Abspann läuft und ich meinen Controller in der Hand hielt und es einfach nicht fassen konnte. Ich konnte es nicht fassen. Ja. Ja. Und ich meine, wie du sagst, das ist eins der genialsten, bekanntesten Spieleenden irgendwie der letzten Dekade, über das heute noch diskutiert wird und jetzt ja wieder diskutiert wird. Und
es ist okay, es ist nicht I believe you, es ist nicht irgendwie...
Fuck you.
Ja, richtig.
Okay. Aber das meine ich ja und deswegen ist es ja auch so genial, weil du kannst ja jetzt auch so weit gehen und sagen, okay, vielleicht akzeptiert sie das, weißt du? Da ist jetzt jemand, der sie liebt, sie hat wieder jemanden, den sie lieben kann, wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss dafür. Okay.
Ja.
Aber natürlich ist die Frage, wie geht also jetzt eine 15-Jährige damit um, mit diesem Wissen?
Ja. Und die Frage ist, wenn jetzt Marlene ihr gesagt hätte, was passieren würde mit ihr nach dem Eingriff, hätte sie sich dann immer noch so entschieden oder nicht?
Also ich glaube ja. Also ich weiß nicht, Adam, wenn dir gesagt wird, du kennst jetzt vor 2 Jahren oder so, wir operieren an dir und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir eine Heilung finden, die super ist gegen weiß nicht, die krasseste oder gegen alle Covid-Infektionen der Zukunft, der jetzigen und der Zukunft. Würde ich hoffen, dass du die OP mitmachst.
Würde ich auch hoffen, aber die Frage ist halt, die ich mir dann stelle und die ich mir jetzt auch nochmal gestellt habe im Nachgang an die Staffel. Wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass die Fireflies so erfolgreich sind? Weil, wenn ich jetzt auch mal an die aktuelle Pandemie denke und sowas, auch mit bestmöglichen Mitteln, die es gibt, ist es relativ unwahrscheinlich, dass es eine Heilung gibt. Und die Serie hat etabliert in Folge 1 mit dem Experten, in Folge 2 mit der Expertin, dass auch unter bestmöglichen Bedingungen, also wenn auch noch die bestmöglichen Köpfe da sind der Welt, dass eine Heilungschance sehr, 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 sehr gering eingeschätzt wird.
Absolut, Adam. Aber nochmal, dann kannst du ja rechnen, wenn es jetzt nur 5% sind oder 10%, würdest du es dann nicht trotzdem machen?
Ja, wahrscheinlich schon. Aber Joel ist halt jemand, das habe ich gestern auch in so einem Video gesehen, Marlene ist ein Kollektivist und Joel ist so ein Einzelgänger und deswegen ist diese Diskrepanz zwischen den beiden da so spannend in dem Konflikt auch. Und dann kann man natürlich auch das alte Star Trek Dings, heißt es Kobashi, wie heißt es? Kobashi Maru oder sowas? Genau, diese the needs of the few outweigh the, du weißt schon, diese ganze Geschichte. Oder auch halt so ein paar andere Beispiele dafür. Das muss man dann halt abwägen. Und natürlich ist es halt mega egoistisch, was Joel da macht. Ohne
Nein,
Frage.
Aber es ist ja auch, und das meine ich ja, es ist ja auch 100% verständlich. Er hat seinen Sinn des Lebens wiedergefunden. Die wird vorher gesagt, wollte mich umbringen, ich sehe keinen Sinn mehr darin zu leben. Was ist es ja nur noch ein Wrack gewesen, der da rumläuft, da rumläuft. Und jetzt hast du jemanden, den du lieben kannst, mit dem du endlich einen Sinn wieder im Leben siehst. Und natürlich versteht man auch zu 100%, warum er das tut, was er macht. Und ich fand ganz interessant, noch im Podcast, glaube ich, sagt Mason und Druckmann, glaube ich, oder Druckmann sogar, dass damals, als sie als sie das Ende zeigten von The Last of Us, hatten sie irgendwie so eine Peer-Test-Group oder irgendwas. Und alle, die Väter oder Mütter waren, also die Eltern waren, waren zu 100% auf Joels Seite. Okay. Und alle, die sozusagen nicht Väter oder Mütter waren, waren zu 50% auf Joels Seite.
Ja.
Und deswegen, also ich finde, man kann es ja auch man kann es verstehen. Und das ist ja auch das Geniale daran. Du verstehst Joel, du verstehst Ellie, du verstehst Marlene, du verstehst die Motivation von allen Beteiligten.
Und die Serie und die Spiele, also die Serie noch mehr als die Spiele, aber die etabliert halt auch gewisse Spiegelbilder dafür die ganze Zeit. Also wir haben natürlich Frank und Bill, wir haben Sam und Henry, wir haben Kathleen und ihren Bruder. Und immer wenn da eine Komponente geraubt wird, dann fehlt halt auch der Lebenszweck. Also bei Bill natürlich, er möchte mitgehen. Bei Kathleen, die Rache zerfrisst sie bis zum geht nicht mehr. Sie möchte Henry halt haben, koste es, was es wolle, auch wenn sie ihre Community dafür irgendwie in die Bloaterhölle da schickt. Bei Henry und Sam, Henry tötet sich, nachdem Sam nicht mehr da ist und infected ist. Ellie ist dann ein Gegenbeispiel, weil sie kann weitermachen, nachdem sie Riley verliert. Und das finde ich sehr interessant. Und Tess und Joel haben wir dann natürlich auch noch so ein bisschen, wobei man kann natürlich sagen, dass bei Joel es mehr so Sarah ist, die ihn gebrochen hat und dann auf diese 20-jährige lange Reise schickt. Aber wir haben oftmals solche Beispiele dafür, die zeigen, dass es auf dieser Makroebene ganz, ganz wichtig ist, dass man diese eine Person hat, die einen antreibt und die, Joel sagt es ja dann auch, wenn du irgendwann mal was Neues findest, dann kannst du auch weitermachen.
Ja, dass du jemanden brauchst, den du schützen kannst, ne?
Ja.
To love and protect, oder? Hatten wir das nicht? To love and protect? Mhm. Ich meine, noch kurze Klammer zu der Szene. Ich fand, Jackson sah ganz schön groß aus.
Es ist schon gewachsen in der Zwischenzeit.
Also im Game sieht es noch ein Tick kleiner aus, aber sollen wir mal Fazit machen zur Folge und vielleicht zur Staffel?
Mhm.
Und dann fange ich mal an. Also ich fand die Folge gut. Ich fand, sie war wahnsinnig schnell. Ich glaube, wir haben uns
41 Minuten.
Ich hatte 43 bei mir drin.
Okay, echt?
Ja. Aber auch 41 oder 43 Minuten finde ich ist unfassbar schnell. Wir hatten ja, glaube ich, letzte Folge oder vorletzte Folge noch uns gefragt, ob es nicht ein einstündiges Finale sei.
Ich glaube, das ist so ein NTSC-Ding mit den Screenern. Das kann schon sein.
Und ich finde, man hätte da auch ein bisschen, also gerade auch die Krankenhausszene und so, ich finde, da hätte noch ein bisschen mehr Luft drin sein können. Mir ging es wirklich fast auch zu schnell. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie noch mehr Action brauchte oder irgendwas, aber irgendwie, keine Ahnung, ich war irgendwie nachher, dachte ich so, what, was, okay. Und denk dran, Adam, ich würde ja auch sonst alles kürzen, also das fand ich sehr ungewöhnlich. Insgesamt fand, wie gesagt, ich brauchte die Mutter-Ellie-Geschichte nicht, ist aber okay, dass sie drin war. Ich glaube, ich würde so 4 Sterne geben oder 4,5. Ich weiß halt nicht, und das würde ich gerne wissen einfach, wenn ich das Game nicht kenne und das Ende nicht kenne, wie ich das empfunden hätte. Und ich muss jetzt natürlich sagen, dass das Game mich sehr viel mehr bewegt hat, aber klar, damals kannte ich das Ende nicht. So. Ja. Deswegen kann ich das jetzt nicht mehr rückwirkend irgendwie reproduzieren als nicht objektiver, wissender Mensch. Insgesamt fand ich weiterhin die Staffel sehr, sehr gut. Ich finde, Höhepunkte waren immer noch Folge 3, Folge 6 und Folge 2 für mich. Gerade die Doppelfolge mit Sam und Henry 4 und 5 fand ich relativ schwach. War für mich so ein bisschen so ein kleiner Downer. Aber fantastisch insgesamt, Adam. Ich bin so dankbar, dass wir die Serie haben, dass wir endlich eine tolle Game-Umsetzung haben. Mir wurde alles gegeben, was ich jemals hätte erwarten können. Und ich freue mich riesig auf Staffel 2. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir den Podcast gemacht hatten. Ich finde, das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht.
41 Minuten bei mir, bei Wow, mit Vorspann und mit Abspann, glaube ich. Und dann auch noch eine neue Backstory rund um Anna dazu machen. Da habe ich auch erstmal geguckt und mir gedacht, kann jetzt wirklich noch alles von dem Game, was da am Ende passiert, untergebracht werden? Aber irgendwie haben sie es geschafft. Natürlich gibt es da diese Kritikpunkte, und die unterstreiche ich auch immer noch so ein bisschen irgendwo, und das haben sie, glaube ich, auch schon gesagt, in der zweiten Staffel gibt es vielleicht ein bisschen mehr Action. Man hätte ab und zu vielleicht noch so ein paar Set-Pieces, Major-Action-Pieces reinbauen können. Ich bedauere es ein bisschen, dass wir den Bloater tatsächlich nur einmal so gesehen haben, weil der im Game halt wirklich teilweise mir Angst und Schrecken eingejagt hat und mich zur Verzweiflung gebracht hat. Und da gibt's ja auch noch andere Gegnertypen, und so diese richtigen Pilzköpfe haben wir ja, glaube ich, auch fast nur einmal so im Museum richtig bekämpft. Das hätte schon noch irgendwo in der Staffel eingebaut werden können. Als Finale an sich, alleine, dass ich die Giraffen gesehen habe, entschädigt mich ja auch schon, und dass wir dann trotzdem auch bei den meisten Angelegenheiten wirklich sehr nah dran waren, ohne jetzt auf diese Action-Komponente setzen zu müssen, das hat mich auch befriedigt. Deswegen habe ich auch 5 Sterne nochmal gezogen jetzt, obwohl es vielleicht nicht so, wenn ich jetzt mal sagen darf, es war objektiv vielleicht nicht die allerbeste Folge, aber irgendwie hat es mich dann doch, also mich hat es dann gecatcht, und ich fand es gut, wie es dann gelöst wurde. Man kann natürlich immer wieder die Frage stellen bei Adaptionen, muss es denn so nah sein? Aber das ist natürlich eine andere Sache. Es ist ja teilweise gar nicht nah, aber dann doch in vielen Stellen super, super nah. Deswegen mag ich diesen Ansatz ganz, ganz gerne, der uns da präsentiert wurde. Ich bin wirklich gespannt auf die zweite Staffel, wie das gelöst wird. Mir hat die Diskussion auch sehr viel Spaß gemacht. Mir haben die Abweichungen sehr viel Spaß gemacht. Also wenn ich nochmal dann dran zurückdenke, die Cold Opens, die ich ja auch schon mal erwähnt habe, mit dem Forscher und mit der in Bangladesch da, diese Sachen. Diese Bill und Frank-Geschichte, die ausgebaut wurde, all das hat mich sehr abgeholt. Also insgesamt, ja, klar, eine der besten Gaming-Adaptionen im Fernsehen, würde ich sagen. Gute Säge. Wird schwer auch zu schlagen sein, jetzt schon, glaube ich, im Verlauf des Jahres noch von anderen Serien in meiner Gunst, weil es einfach sehr cool ist. Ja, und dann muss man ja bei HBO immer gespannt sein, ob es 2024 oder 2025 erst weitergeht. Und ich bin auch auf die nächsten Casting-Meldungen zur nächsten Staffel dann sehr, 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 sehr gespannt, was da in bestimmten Rollen besetzt wird und wie kontrovers das alles noch aufgenommen wird.
Bevor wir genau in Staffel 2 gehen, noch kurzes Feedback, und zwar von Henry. Er geht nämlich auch nochmal darauf ein, was du sagtest gerade bezüglich mehr Infizierte. Er schreibt, mein Problem ist seit einigen Folgen, dass die Bedrohung durch die Infizierten halt kaum spürbar ist. Alles, was Ellie und Joel erleben, ist mir irgendwie zu leicht. Allein die Sache in der Universität, viel zu einfach. Da passiert nichts. Im Spiel gab es immerhin noch Abschnitte, die voll von Infizierten waren. Auch in der Folge Left Behind fand ich es ziemlich faul von den Machern, dass Riley und Ellie von einem Infizierten überwältigt wurden. Fand ich unglaubwürdig. Und ja, der Plot wollte es, dass sie überwältigt werden. Das sorgt meiner Meinung nach auch zu meinem Problem mit der Tiefe der Beziehung zwischen Joel und Ellie. Im Videospiel gab es viel mehr Momente, wo beide each other's back hatten. Allein die Szene mit dem Safe in Franks Stadt oder in der Uni, wo Ellie Joel beschützt, während er Richtung Pferd wankt. Sowas fehlt in der Serie halt komplett. Der Dialog zwischen den beiden funktioniert in der Serie gut, aber das allein reicht für mich nicht, Ellie so schnell zur Ersatztochter für Joel werden zu lassen.
Ja, valider Kritikpunkt, finde ich. Kann man so sehen. so ein paar, also man muss halt so ein bisschen an Stellrädchen drehen. So wirklich, die Beispiele, die er aufführt, sind ziemlich gut. Ein bisschen mehr noch in diese Richtung hätte man machen können. Ein bisschen mehr. Und dann hätte es, glaube ich, auch für die Leute, die das Game gar nicht kennen, ich glaube, das wird ein Kritikpunkt von denen sein, noch ein bisschen besser funktioniert, dass man die Beziehung annimmt.
Ja, und ich finde es so interessant, Adam, dass ich nämlich auch sagen würde, ich hätte ein bisschen mehr Action gebraucht. Und ein bisschen mehr Infizierte, was ich ja wie gesagt nach TVD, was habe ich gesagt, 177 Folgen mir nie erlaubt hätte zu sagen.
Man muss ja nicht diese TVD-Herden da irgendwie in jeder Episode reinpflastern, aber so es gibt ja sehr viel Varianten von den Pilzköpfen tatsächlich in den Spielen. Also im zweiten Teil kommt dann sogar noch mehr dazu, ohne das jetzt zu viel zu spoilern, aber so der Bloater und die richtigen, die Klicker, wie sie, glaube ich, heißen, und dann so diese normal Anfangsinfizierten, da gibt es tatsächlich ein paar Typen, die man vielleicht noch ein bisschen mehr hätte präsentieren können, und dann hättest du auch diese Kritik direkt quasi niedergeschlagen oder verstummen lassen können.
Triceramops schreibt nämlich auch via Twitter, und wieder waren die Infizierten nur anhand einer Rückblende ein Thema. Um einen besseren Bogen und eine bessere Dringlichkeit zum Thema Heilung und Ellies Immunität zu spannen, hätte ich mir hier nochmal mehr Gefahr durch Pilzköpfe gewünscht. Allgemein war es leider zu gehetzt.
Gehetzt würde ich es nicht sagen, aber ja, also man hat, ich finde ja, man hat sich dann schon auf viele essentielle Storybeats konzentriert. Gehetzt ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ich glaube House of the Dragon ist da gehetzter als jetzt irgendwie The Last of Us, würde ich einfach sagen.
Aber ich fand das Finale schon ein bisschen gehetzt.
Okay.
Also ich finde, also gehetzt würde ich dir recht geben, in der Staffel würde ich es nicht nutzen, aber ich finde jetzt im Finale kann man das Wort schon nutzen.
Ja, interessant halt auch wirklich, dass das Finale dann so komprimiert ist, so auf diese 41 Minuten, während du halt Bill und Frank irgendwie 1,15 gibst oder so. Das ist schon eine interessante Choice auch von den Autoren.
Und dann schreibt Tanja nochmal bezüglich Staffel 2. Ich wünsche mir für die Staffel 2, dass sie sich trauen, mehr vom Game abzuweichen. Meiner Meinung nach waren das die stärksten Episoden. Episode 3 mit Bill und Frank oder eine meiner Lieblingsfolgen, Episode 6 in Jackson. Ja, also ruhig mehr davon. Ich denke, dass HBO für Staffel 2 auch mehr Geld springen lässt nach dem Erfolg. Dann können sie auch mehr Infizierte einbauen. Nicht, dass ich die vermisst hätte, war aber für einige ja ein großer Kritikpunkt. Die Zeit bis Staffel 2 werde ich gespannt die Casting-News verfolgen, Abby und Dina. Also sorry, Tanja, du sagst eigentlich, glaube ich, genau das, was wir auch denken. Sollen wir jetzt vielleicht einen kleinen Spoiler-Teil machen für Staffel 2?
Ja, kurz noch dazu, wobei ich nicht glaube, dass es an Geld gemangelt hat, weil man ja Sets aufgebaut hat noch und nöcher. Also du hast ja zum Beispiel da dieses Kathleen-Set aufgebaut und so diese ganze Stadt hast du gemacht und die Bloater und so, diese ganzen Geschichten. Da waren ja auch viele Statisten involviert. Also günstig war das alles nicht. Aber klar, man muss halt auch immer abwägen, jede weitere Action-Szene würde tatsächlich dann nochmal ein bisschen mehr Budget fressen, das ist ganz klar, ja.
Ja, und vielleicht mehr Geld, also ich glaube, wir hatten die Diskussion ja auch schon, weißt du, ich glaube, um nicht gehetzt zu wirken, hätte ich 10 Folgen gerne gehabt.
Ja, das wäre vielleicht ein Kompromiss gewesen tatsächlich, ja.
Und ich meine, die 10, 15 Millionen, ne? Adam, Spoiler-Teil?
Spoilerteil, dann verabschieden wir uns von allen, die nicht mehr gespoilert werden wollen an dieser Stelle, und warnen eindringlich davor, dass der Bloater euch erwischen wird, wenn ihr jetzt weiterhört. Also, ja.
Genau, nochmal vielen, vielen Dank auch, dass ihr diese Reise mit uns mitgemacht habt, diesen Roadtrip. Also, bleibt gesund, bis dann, ciao, ciao.
Ciao.
Also, du sagtest ja schon, 2 Staffeln für die Geschichte. Ich muss ja sagen, wenn wir uns auch an das Game erinnern, es gab ja auch so ein paar Geschichten, wo ich sagen würde, brauche ich die überhaupt in der Länge und Breite? Also, wir denken da an die Scars, hießen sie, glaube ich, ne? An die 2 Charaktere, die Abby da auch trifft.
Das Ende kann man wahrscheinlich auch ein bisschen raffen.
Da waren ja viele Sachen, wo ich auch wirklich dachte im Game so, ich kann nicht mehr, weißt du, ich will jetzt endlich beim Aquarium sein, ich will jetzt nicht hier noch durch 3 Action-Set-Pieces wandern müssen, weißt du, anstrengend, die Insel nachher, weißt du, Also da muss ich sagen, würde ich fast lieber eine Kürzung favorisieren oder einen anderen Fokus.
Aber ich glaube tatsächlich, die Idee, das zweite Games in 2 Staffeln zu machen, ist eine, die ich begrüße. Also ich glaube, es gibt da auch einen natürlichen Punkt dafür, und der wäre ein sehr kontroverser Punkt wahrscheinlich, wo man das machen würde. Aber das ist dann, das will ich sehen, dass sie das machen tatsächlich. Also da müssen sie die Cojones zeigen und die Zuschauer dann baumeln lassen, dass sie an einem der spannendsten Punkte oder an einem der krassesten Punkte des Games einen Cut machen und dann die Leute wieder warten lassen. Obwohl das natürlich dann so, ich erinnere mich an diesen krassen Cliffhanger bei The Walking Dead Staffel 6 oder so, Staffel 6, 7, ne? Da haben sie es ja auch gemacht und ich glaube, da haben sich vielleicht sogar ein paar Leute verloren, weil sie es auf so eine krasse Art und Weise beendet hatten, beziehungsweise die Leute haben hängen lassen. Deswegen muss man immer abwägen, ob man sowas macht oder nicht.
Aber Adam, Moment, ich will das jetzt nicht explizit aussprechen, was du meinst, ja. Aber das würde ja bedeuten, dass wir dann eine Staffel fast nur Jackson hätten.
Kann gut sein, ja. Und dann hat man halt wieder diverse Perspektivwechsel. Oder du machst es halt wie in der ersten Staffel, dass du gewissen Figuren einfach eine Flashback-Episode widmest und die dann ein bisschen länger machst, wie Bill und Frank zum Beispiel.
Ach so, nee, aber weil du meinst ja, der krasseste Moment im zweiten Game passiert ja relativ früh.
Ja, aber das könntest du ja dann, ich glaube, das Spiel hat ja eine Sache, dass es nicht so ganz chronologisch ist, deswegen kann man da ja neu ausbalancieren, wenn man denn wollte.
Verstehe. Und ich zum Beispiel, ich würde gerne mehr von Jackson sehen. Also schon im Spiel wollte ich ja mehr von Ellies, sag ich mal, Entwicklung sehen in Jackson. Mhm. Ja. Trotzdem frage ich mich, ob es nicht dann...
Mehr Schneeballschlachten.
Genau. Ob es nicht immer mehr hier so Scheunen-Szenen, weißt du? Scheunentanz-Szenen.
Ja. Der Tanz einfach 4 Episoden lang. Warum nicht? Genau.
Liebesdreiecke. ja, ich hätte gern, oh Gott, so eine Coming-of-Age-Serie. Weißt du, eine Staffel lang in Jackson. Ich glaube, das würde ich sehr, sehr gern sehen.
Und was du ja auch machen könntest, ich glaube, das hatten wir ja auch schon mal diskutiert, dass du einfach, es gibt einen Zeitsprung, ich glaube, wir müssen jetzt nicht sagen, wie lang der ist, aber den könntest du ja vielleicht auch so als Prolog für die zweite Staffel erstmal am Anfang stellen, wenn du es denn so strukturieren wolltest. Also da gibt es ja diverse narrative Möglichkeiten, wie man da ein bisschen auch so das umschichten könnte.
Weil ich glaube trotzdem, es wird schwer, diesen großen, sag ich mal, Cliffhanger-Moment, der gefühlt nach irgendwie 3 oder 5 Stunden schon im Game passiert, 3 vielleicht, den so lange hinauszuzögern, dass es dann nach 10 Folgen das Staffelfinale ist. Weißt du,
wenn du es jetzt erwähnst, ne? 3 bis 5 Stunden und wir haben, glaube ich, so, ich hatte irgendwas 28 Stunden, ich habe Leute gehört, die hatten 38 Stunden, glaube ich, reingesteckt. Also da musst du halt wirklich sehen, wie du das aufteilen kannst.
Oder du musst halt wirklich die ganze andere Geschichte vorher erzählen. Aber ich glaube, dann wird es schwierig, weil ich glaube, die Leute wollen auch eher nicht so gern die andere Person so viel sehen, weißt du?
Ja, das ist die Frage, wie man das macht, richtig.
Hm. Also es wird, also ich bin gespannt. Ich möchte nicht in deren Schuhen stecken, ehrlich gesagt.
Ja, das wird kontrovers auf jeden Fall. Egal, was sie tun, sie können ja bei gewissen Punkten einfach nicht gewinnen. Das haben wir ja auch schon bei der Rezeption des Spiels gelernt. Und deswegen müssen sie einfach Augen zu und durch wahrscheinlich und dann gucken, was passiert und ob sie es vielleicht irgendwie, ob sie es jetzt anpassen oder ob sie sich denken, nein, die Geschichte ist die Geschichte und deswegen machen wir das so. Und es ist ja auch ein thematischer Wandel von Liebe zu einem anderen Thema im zweiten Teil, was ich jetzt auch nicht spoilern möchte, aber es ist schon eindeutig, dass ein anderes Gefühl dann mehr bestimmt ist als Liebe im ersten Teil.
Und ich meine, was du und auch jetzt zuletzt ja auch Tanja in ihrer Mail sagte, variiert es mehr, weißt du? Ihr habt alles, ich habe so Grundlagen, kleine, was waren das, Sneakster Eggs, habt ihr gelegt für Staffel 2 und ihr habt gezeigt, dass ihr variieren könnt. Und vielleicht schaffen sie es wirklich, da mehr Variation reinzubringen, sodass es irgendwie organisch und runder wirkt, insgesamt, die Geschichte des zweiten Games.
Richtig.
Spannend, Adam. Also ich glaube, wir alle sind extrem gespannt. Du hast recht, auf die Casting-Meldung bin ich, und den potenziellen Backlash, wir werden sehen. Aber ich freue mich. Ich freue mich, dass wir wieder so eine Serie haben.
Ja, ich mich auch.
Ich glaube, dann war's, oder? War's das? Genau, schreibt uns gerne an podcast@serienjunkies.de, wie ihr es gefunden habt insgesamt oder vielleicht auch Dinge. Du hattest noch eine Frage, glaube ich, wo wir keine Antwort für hatten. Was war denn das?
Ja, habe ich aber auch wieder vergessen. Ach so, die Mütter, ob das so rausflutschen kann oder ob das eher unwahrscheinlich ist.
Genau, wenn ihr angegriffen werdet von einem Pilzkopf, kann ein Baby rausflutschen. genau, schreibt uns da gerne an podcast@serienjunkies.de oder folgt uns natürlich. Mir zum Beispiel kann man folgen unter @hannahuge auf Twitter oder MediaWhore auf Instagram. Vielen Dank auch für da die ganzen DMs. Sehr gern gelesen, auch unter anderem von Basti oder Bastian, sorry. Also immer sehr, sehr sweet, was ihr da schickt. Und Adam, wo kann man dir noch folgen?
Genau, ich bin Awesome Arndt bei Twitter, Instagram und YouTube und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Spotify, denn die helfen uns weiter zu machen. Auch alle 5-Sterne-Bewertungen sind sehr willkommen. Also sagt's euren Freunden, Verwandten und auch unbekannten Leuten auf der Straße, dass Serienjunkies Podcast macht. Nein, vielleicht das nicht, aber wir freuen uns natürlich über neue Bewertungen in diese Richtung.
Genau, vielen, vielen Dank und bleibt gesund vor allem. Bis dann.
Jo. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.